Rätsel des Unbewussten.
Tales of Therapy.
Anna, Borderline. Das Feuer, das sich selbst verzehrt. Teil 2.
Wir hören in dieser Folge von der ersten Behandlungsphase, in der das Ausmaß von Annas Problematik sichtbar wird und erste Ansatzpunkte, um Annas rätselhafte Abhängigkeit zu verstehen. Wenn ihr noch mehr zu den Hintergründen und dem therapeutischen Vorgehen erfahren wollt, hört gerne unsere Nachbesprechung. Sie erscheint einige Tage nach Veröffentlichung der Fallgeschichte auf unserer Förderplattform Patreon. Bis dahin könnt ihr auch Fragen stellen. Wenn ihr uns einmal live begegnen wollt, besucht gerne unsere Lesung am kommenden Freitag, den 8. November, um 14 Uhr in München. Es handelt sich um die letzte Station unserer kleinen Lesereise zu unserem Buch »Mein größtes Rätsel bin ich selbst«. Wir würden uns freuen, euch dort zu sehen. Informationen findet ihr in den Shownotes.
In unserer ersten Stunde war mir Anna in vielem sehr rätselhaft erschienen. Vor allem, wer sie ist, wo sie ihr Zentrum hat, in dem ihr Ich beheimatet ist. In den darauffolgenden Stunden wird für mich deutlich, wie krank Anna wirklich ist und warum sie ein solches Zentrum in sich nicht bilden kann. Ich erzähle in diesem Abschnitt die ersten 3 Monate unserer Therapie, also die Zeit von unserer ersten Sprechstunde bis zu Annas Konzert. Anfänglich bin ich skeptisch, ob eine Therapie mit Anna überhaupt möglich ist, ob sie nicht wegen ihres Berufs viel reisen muss und kaum einen stabilen therapeutischen Rhythmus halten kann. Doch es wird bald sichtbar, dass Anna eigentlich kaum mehr in der Lage ist, ihrem Beruf nachzugehen. Nach den Vorgesprächen einigen wir uns darauf, eine Therapie zu unternehmen. Ich biete Anna ein 2-stündiges Setting im Sitzen an, eine sogenannte modifizierte psychoanalytische Therapie. Zu dieser Therapie gehört es, sich im Gegensatz zu einer sogenannten klassischen Analyse der inneren Welt und der Dynamik von Übertragung und Gegenübertragung nicht zu sehr zu überlassen, technisch gesprochen die Regression zu begrenzen. Bei Anna droht ohnehin das innere und äußere Realität zerfließen. Es geht darum, zunächst einmal Vertrauen entstehen zu lassen und eine gewisse Struktur zu etablieren, an der sich Anna festhalten kann. Wenn ich von der Therapie mit Anna erzählen will, ergibt sich eine Schwierigkeit beim Schreiben. Immer wieder merke ich, dass ich die Dinge in eine Ordnung bringe, in einen strukturierten Ablauf, in dem das eine kohärent auf das andere folgt, damit man die Geschichte gut nachvollziehen kann. Aber das ist meine innere Ordnung, während die Stunden alles andere als strukturiert abliefen. Anna schildert mir viele Geschehnisse in ihrem Leben, wobei sie, wie plötzlich von etwas gepackt, das eine Thema fallen lässt und das nächste drängende Thema einbringt, wodurch ich manchmal Schwierigkeiten habe zu verstehen, wie sie vom einen zum anderen kommt. Üblicherweise hilft die Biografie dabei, von einem Menschen mehr zu verstehen, sein Woher und Wohin zu erahnen, und etwas von seiner inneren Tragödie. Das ist auch bei Anna so, aber es braucht eine ganze Weile, bis ich hier ein Bild zusammensetzen kann, erfahre, was hilft, ihre Geschichte zu verstehen. Wir kommen kaum dazu, uns einem Thema wirklich in der Tiefe zu widmen, ihre Geschichte inne zu werden. Gelingt es uns doch einmal, bei etwas stehen zu bleiben, dann scheint es, als würde Anna gleich von Gefühlen überwältigt, könne etwas Gesagtes kaum auf sich wirken lassen, ohne dass es für sie zu einem Verfolger wird. So schildert sie mir in einer der ersten Stunden wieder und wieder von ihren Schmerzen am Arm, aber auch ihrer Verzweiflung. Für einen Moment kommt das Gefühl bei mir an und ich spiegele es Anna. Es geht Ihnen gerade wirklich sehr schlecht. Für einen Moment steht dieser Satz im Raum. Könnte wirken, das heißt Anna in Resonanz mit sich selbst oder mir kommen. Doch Anna kann das kaum aushalten, wechselt das Thema und erzählt mir in ausufernden Details wieder vom Konzert, der Agentur und was sie dafür noch alles tun muss. Fast will es mir scheinen, Anna befindet sich auf der Flucht vor sich selbst, vor ihren eigenen Gefühlen, weiß sich nicht zu helfen, wie sie mit einem intensiven Gefühl umgehen soll, außer zum nächsten zu eilen, gewissermaßen mit der Strategie des Tintenfisches, ein Nebel der Verwirrung hinterlassend. Allein schon deshalb kann sie vielleicht kein stabiles Ich bilden, weil sie sich damit festlegen würde, weil Stehenbleiben für sie hieße, von den Verfolgern eingeholt zu werden. Auf der Flucht baut man kein Haus. In die Dynamik der Verfolgung gerate auch ich sogleich, wenn ich versuche, Anna festzuhalten, etwa indem ich ihre Abwehr deute. Ich glaube, sie waren einen Moment gerade ziemlich erschrocken, als ich gesagt habe, ihnen geht es wirklich schlecht. Dann haben sie das Thema gewechselt und mir etwas anderes erzählt, vielleicht um diesen Schrecken nicht fühlen zu müssen. Zwar mag die Deutung richtig sein, Anna erlebt sie aber verfolgend, als würde ich ihr mit dem, dem sie gerade ausweichen wollte, nun hinterherrennen. Fühl es doch, fühl es doch. Für die klinische Einschätzung ist es bedeutsam, ob es möglich ist, sich mit einer Person über die Bedeutung des Gesagten auszutauschen, also in ein Nachdenken über etwas zu kommen. Verfügt Anna über einen inneren Raum, wo sie über meine und ihre eigenen Worte nachdenken kann? Etwa, die Therapeutin hat gesagt, dass ich ziemlich erschrocken war und dann vor diesem Gefühl weggelaufen bin. Passt das zu meinem Erleben? Könnte da etwas dran sein? Wie erlebe ich es eigentlich? Was fühle ich eigentlich? Über einen solchen Prozess der inneren Reflexion könnte Anna auf eine andere Weise mit sich in Kontakt kommen, etwas von sich verstehen. Die Therapie wäre gerade dann hilfreich, wenn Anna vielleicht von sich selbst aus solch einen inneren Denkraum noch nicht herstellen, aber meinen Raum dafür nutzen kann. Eine solche Therapie wäre eine Art Lernen nach dem Vorbild. Aus der Perspektive Annas: Ah, so geht die Therapeutin mit meinen Gedanken und Gefühlen um. So kann man darüber nachdenken. Sie hat offenbar keine Angst davor, sondern kann die Gefühle in etwas Hilfreiches umwandeln. Das versuche ich mir anzueignen, bis ich die Therapeutin dafür nicht mehr brauche, weil ich es selbst kann. Doch Anna scheint nicht in die Situation zu kommen, dass sie auf diese Weise von mir Gebrauch machen kann. Wenn ich etwas sage, scheint das für Anna nicht einen Denkraum zu öffnen, sondern sie erlebt es vielleicht als den übergriffigen Versuch, ihren Kopf mit meinen Gedanken in Besitz zu nehmen. Als würde ihre innere Stimme ihr sagen: Pass auf, die Therapeutin will in mir etwas einpflanzen, was ich nicht bin. Ich muss mich davor schützen. Wie kann ich dem ausweichen? Und wenn ich dem nicht ausweichen kann, wie kann ich so tun, als würde ich es aufnehmen, damit sie von mir ablässt? Hierin könnte sich durchaus ein Übertragungsmuster zeigen, ich für Anna unbewusst zu einer tief verinnerlichten Figur aus ihrer Lebensgeschichte werden, wenngleich ich die Figuren ihrer Geschichte ja noch nicht kenne. So greife ich etwa noch einmal jene Szene mit den Schlaftabletten und ihrer fraglichen Suizidalität auf, die mich im Nachgang zur ersten Stunde noch sehr beschäftigt hatte, während sie Anna in der nächsten Stunde mit keinem Wort erwähnt. Wiederum versuche ich ihr eine Deutung anzubieten, also den Versuch, etwas von sich zu verstehen. Ich sage: Mich beschäftigt noch etwas von der letzten Sitzung. Sie haben ein Thema angesprochen, das sehr wichtig ist, aber das war gerade beim Rausgehen und wir hatten kaum Zeit dafür. Auch heute ist das Thema erst einmal nicht da. Vielleicht ist da etwas, das Sie auf dem Herzen haben, von dem Sie wollen, dass ich es weiß, von dem Sie aber zugleich Angst haben, dass es zu viel Raum gewinnt. Als ich auf diese und andere Weise versuche, das Thema in die Stunde zu bringen, wirkt Anna abermals wie erschrocken. Oh, ich wollte nicht, dass Sie meinetwegen Umstände haben. Sie entschuldigt sich, beteuert, dass sie es künftig genauso machen wolle, wie ich von ihr verlange. Ich habe die Tabletten nicht angerührt, nachdem Sie das in der letzten Stunde gesagt haben. Das kann ich versprechen. Anna hört das, was ich sage, vor allem als Urteil und Vorwurf gegen sie. sozusagen als meinen persönlichen Ärger, mit dem ich sie für ihr vermeintliches Fehlverhalten zur Rede stellen will. Dies bereitet ihr sofort verfolgende Schuldgefühle, versetzt sie aber vor allem in Angst, dass sie von meiner Psychoanalyseagentur Royal Resonance gleich aussortiert wird, in meinen Augen verworfen ist. Etwas, bei dem ihr in ihrer inneren Welt als nächstes Jahr der Schlachthof droht. Anna, sagen Sie mir bitte, wenn ich etwas falsch mache, damit ich weiß, wie ich es besser machen kann. Worauf ich antworte, es geht zwischen uns vor allem darum zu verstehen, warum Ihnen etwas so passiert, wie es passiert. Aber auch diese als Entlastung gemeinte Äußerung hört sie wiederum nur wie eine konkrete, sonderbare Anweisung, an die sie sich mit gewissenhafter Anstrengung zu halten versucht, um meinem vermeintlichen Ärger auszuweichen. Doch damit kommt Anna nicht ins Nachdenken, versteht nicht, warum sie macht, was sie macht, und kann deshalb auch nicht davon loskommen. Psychoanalytisch betrachtet entsteht im Kontakt mit Anna wenig triangulärer Raum. Anna hat eine Schwierigkeit zu symbolisieren. Sie fasst das, was ich sage, gewissermaßen konkret als einen Handlungsimpuls auf, wie sie sich verhalten soll, worauf sie mit einer Handlung reagiert, zum Beispiel sich fügsam zu zeigen. Dabei geht es, wie wir aus der psychoanalytischen Wissenschaft wissen, nicht um geistige Fähigkeiten, sondern um ein unbewusstes Beziehungserleben. Wer vom anderen immerzu etwas Bedrohliches erwartet, kann seinen Denkraum nicht öffnen und sich auch nicht in den Raum des anderen begeben. Deshalb ist Annas Unfähigkeit, in einen Denkprozess zu kommen, auch nicht einfach nur ein Defizit, sondern ein unbewusster Versuch, sich vor mir zu schützen. Dem fügen sich auch Träume, die Anna mir gleich zu Beginn der Therapie schildert und von denen ich das Gefühl habe, dass sie direkt etwas über unsere therapeutische Beziehung sagen. So träumt Anna etwa, dass sie in ein Krankenhaus gekommen sei, bei dem sie sich für ein Programm eingeschrieben hat. Sie läuft mit den Ärzten einen langen Flur entlang. Durch kleine Glasfenster an den Türen sieht sie, dass in den Zimmern Menschen in Wasserbecken liegen, eigenartig leblos, aber doch nicht tot. Der führende Arzt erklärt, dass die Becken unter einer Art magnetischen Strahlung stehen, mit deren Hilfe man die Menschen unter enormen Qualen zu Tode foltern kann. Besonders praktisch dabei sei, dass das Gerät über einen ausgeklügelten Mechanismus verfügt, was das Sterben möglichst lange hinauszögert. Da begreift Anna auf einmal, dass sie nicht in der Klinik ist, um Hilfe zu erhalten, sondern als nächste Patientin eingeplant ist und sie durch die Einschreibung in das Programm ihrem eigenen Foltertod zugestimmt hat. Auch wenn Anna mit ihrer bewussten Seite Hilfe bei mir sucht, erlebt sie mich und meinen therapeutischen Raum unbewusst wie dieses Krankenhaus. Ein Ort, in dem man sich einschreibt, um Hilfe zu bekommen, um dann festzustellen, dass man in eine Falle geraten ist, aus der man nicht mehr entrinnen kann. Vor allem aber, die Person, an die man sich in der Not hinwendet, ist in Wahrheit der Mörder. Einmal versuche ich in einer Stunde, Annas Angst vor mir anzusprechen. Sie haben so eine große Angst, dass sie gleich etwas falsch gemacht haben und befürchten, dass ich sie verurteilen könnte. Anna stimmt mir zu. Zunächst geht sie nicht weiter darauf ein, doch ich habe den Eindruck, dass in diesem Moment etwas Entlastung entsteht. Tatsächlich referenziert Anna in den folgenden Stunden immer wieder auf meine Intervention. Anna, diese Angst, dass sie sich über mich ärgern, wenn ich es nicht richtig mache, die ist wirklich sehr groß. Im Zentrum der ersten Therapiephase steht das bevorstehende Konzert. Anna hat viele Albträume, in denen es um ihre Auftritte geht. In einem Traum schickt sie versehentlich eine Mail an die Agentur, in der sie ihre Sehnenscheidenentzündung preisgibt. Sie sei panisch aus dem Schlaf erwacht und habe mitten in der Nacht ihre E-Mails überprüfen müssen, unsicher, ob sie das tatsächlich gemacht habe oder nur geträumt. Irgendeine verräterische Mail habe sie nicht gefunden, wenngleich in ihr eine gewisse Unsicherheit bleibt. Es gibt noch weitere Träume, dass die Finger ihrer Bogenhand im Konzert schrumpfen, sie ganz weich werden und auf einmal abfallen. Während sie mit Ekel und Entsetzen auf ihre amputierte Hand schaut, machen die Juroren sie zornig nieder, was ihr einfalle, sich so vor ihnen zu präsentieren. Das Konzert ersteht vor meinen Augen zu einem gnadenlosen Schaugericht, in dem darüber entschieden wird, darf sie leben oder nicht? Ist sie jemand oder ist sie nichts? Anna klagt wieder und wieder über ihre Schmerzen. Die Spritzen der Ärztin hätten in einigen Situationen nicht mehr wirklich geholfen. Sie habe spielen wollen, aber die Hand habe einfach zugemacht. Sie habe es trotzdem weiter versucht, nur eine kurze Pause gemacht, irgendwann habe sie wieder spielen können. Anna, Axel Reutling sagt, an diesem Konzert zeigt sich, ob du es wirklich willst. Ihre Schilderung der Agentur, überhaupt jenes alles Entscheidende, das sie diesem Konzert zuschreibt, wirken auf mich mithin überwärtig. Ist die Agentur wirklich so streng? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, sich als Musikerin zu etablieren, selbst wenn das Konzert nicht perfekt wird? Oder muss sie wirklich so viel spielen, dass es ihre Gesundheit gefährdet? Ist es das wirklich wert? Aber das ist nur ein Zeichen davon, dass ich mich nicht wirklich in sie hineinfühlen kann. In ihrer inneren Welt ist es anders. Und ich kann Anna nur helfen, wenn ich mich auf ihre Welt einlasse. Ich sage, ich habe das Gefühl, sie müssen spielen, sie können nicht aufhören. Ich würde gerne noch mehr verstehen, warum das so ist. Anna erzählt mir etwas von ihrem Weg als Musikerin, wenngleich es zunächst äußerliche Eckdaten sind, die sie über die Stunden hinweg verstreut berichtet. Anna stammt aus einer Musikerfamilie, ist Einzelkind. Der Vater leitet eine Musikschule, die Mutter spielte ebenfalls Geige, musste ihre Karriere aber aufgeben. Als Anna auf die Welt kommt, macht die Mutter es sich zur Aufgabe, ihr Kind zu fördern. Von früh an führt sie Anna an das Geigenspiel heran, unterrichtet sie lange Zeit selbst, nach einer russischen Methode, nach der die Mutter es als Kind selbst erworben hat. Anna, meine Mutter war sehr streng, die hat mir nichts durchgehen lassen. So etwas wie Krankentage zum Beispiel gab es nicht. Es galt immer durchzuziehen, bis das Tagespensum erreicht ist. Ich kann mir vorstellen, dass das für sie als Kind nicht einfach war. Anna? Ja, schon. Am Nachmittag haben die Kinder meiner Klasse sich auf dem Spielplatz getroffen und miteinander fangen gespielt. Ich durfte da nie mit. Einmal habe ich meine Mutter gefragt. Mama, darf ich mit Karina und Greta heute ins Schwimmbad? Meine Mama meinte aber, Kinder, die den ganzen Tag faulenzen, aus denen wird nie was. Ich habe aber diesmal nicht locker gelassen. Da wurde meine Mama ärgerlich und hat gemeint, dann geh doch, wenn du alles wegwerfen willst, mich brauchst du dann nicht mehr zu fragen, ob ich noch mit dir übe. Ich war zornig auf Mama, bin dann aber trotzdem wieder ins Üben gegangen. Für mich weckt das ein bedrückendes Bild. Die Mutter als gewissermaßen Urfigur jenes tyrannischen Über-Ichs, das den Bruch der Beziehung androht, wenn man sich nicht fügt. Vor allem aber, wie einsam Anna mit ihrer Geige ist. Hier wäre auch ein Weg ins Rebellische denkbar gewesen, der bei Anna aber, zumindest an der Oberfläche, kaum sichtbar wird. Anna fügt sich, zieht sich auf ihre Musik zurück. Ihre Wut nimmt vielleicht untergründige Pfade. Ich fantasiere, dass Anna an diesem Tag mit einer besonderen Gewalt gegen sich an der Geige geübt hat, gewissermaßen den Zorn auf die Mutter gegen sich selbst wendend. Genauer gesagt, sich unbewusst an der Mutter rächen, indem sie ihrem Selbst besondere Härte zuteilwerden lässt, sozusagen als ein unbewusstes Muster, das bis heute eine Rolle spielt. Wenn du mich zum Spielen zwingst, dann schau, wie ich mich kaputt spiele. Aber in der Musik kann sie zugleich einen Teil ihrer Lebendigkeit bewahren und wiederfinden, was für ein einsames Kind vielleicht besonders anziehend ist. Die Geige, so stelle ich mir vor, ist für sie Gegenstand der Qual, des Zwangs, aber auch der Sehnsucht und einer lebensrettenden Bindung. Anna, eigentlich habe ich das auch nicht vermisst, was mit anderen Kindern zu machen. Meine Geige, die war mein Ein und Alles, das ist bis heute so. Es ist sehr viel Arbeit, aber wenn ich in den Flow komme, dann ist das ein Gefühl, wie ich es nirgendwo anders kenne. Es ist wie eins sein mit der Musik. Die Geige, die ist dann wie ein Teil von mir. Thank you. Tatsächlich zeigt Anna von früh an eine Begabung und macht schnell Fortschritte. Anna nimmt bald an Wettbewerben teil, gewinnt auch Preise, verzichtet dann aber darauf, dem Wunsch der Mutter folgend, auf eine Musikhochschule zu gehen. Stattdessen lernt sie bei Meistern, die ihr ihre Mutter vermittelt. Seit ihrem Abitur habe sie sich ausschließlich auf die Musik konzentriert. Anna: Eigentlich habe ich kaum andere Bekanntschaften außer Musiker. Anna bestreitet weiterhin Wettbewerbe, spielt auf Festivals und Konzerten, sei zum Beispiel einmal von einem renommierten Kammerorchester eingeladen worden, worüber in den Medien berichtet wird. In den letzten Jahren spielt sie sehr viele Konzerte, aber keine großen Sachen. Anna: Nichts, was die Aufmerksamkeit weckt. Eher Projekte in der Region oder in Deutschland. Wie Anna ihren Werdegang schildert, vermittelt sich mir das Bild einer begabten Violinistin, die durchaus aussichtsreich gestartet ist, deren Werdegang aber ins Stocken geraten ist. Sie hat zwar Auftritte, aber der Durchbruch bleibt aus. Beinahe scheint es, als würde es wieder Schritte rückwärts geben, ihre Auftritte weniger vielversprechend. Mit 25 Jahren ist sie beinahe schon alt, wenn es darum geht, eine internationale Karriere als Solistin zu starten. In dieser Zeit sei sie auch Axel Reutling begegnet. Bis vor einigen Jahren habe ihre Mutter sie gemanagt, doch das habe viele Probleme gegeben. Im Augenblick kümmere Anna sich selbst um ihre Kontakte, aber Axel Reutling helfe ihr viel. Er vermittelt mir die ganzen Auftritte, er kennt hier in der Gegend einfach jeden. Später in der Stunde kommen wir auf die Frage, wie Anna lebt. Sie wohne in einer kleinen Einzimmerwohnung in der Stadt. Ihre Eltern unterstützten sie bei der Miete. Ich? Das bedeutet, dass sie von ihren Auftritten nicht leben können? Anna? Nein, also Axel Reutling behält ja die Gage ein. Also er zahlt mir auch etwas aus für mein Leben, aber das ist oft zu knapp. Ich kann den Ausdruck des Unglaubens und Erschreckens auf meinem Gesicht kaum verbergen, weshalb Anna wohl nachschiebt: Ja, also er vermittelt mir ja die Engagements. Er sagt, einen Teil des Geldes braucht er allein schon, damit er mir die Türen zu großen Auftritten öffnen kann. Der Rest ist alles für mich. Aber er meinte, es wäre besser, wenn er es für mich einteilt, zu meinem Schutz, weil ich nie gelernt habe, selbst mit Geld umzugehen.
Ist das auch Ihre Meinung? Frage ich.
Ich finde das nicht gut, sagt Anna. Also vor allem, dass ich meine Eltern dann um Geld fragen muss. Das war für mich auch ganz schön demütigend. Vor allem, weil meine Mutter dann jedes Mal mit so alten Themen anfängt und mir Vorwürfe macht. Mir sagt, dass ich mich weggeworfen hätte. Aber wen hätte ich sonst fragen sollen? Die Miete muss ja bezahlt werden.
Ich merke bei Ihnen gar keinen Ärger darüber, dass sich Ihr Mentor so bei Ihnen einmischt. Sie scheinen sich gar nicht dagegen zu wehren, was er macht.
Anna: Eigentlich habe ich gar nicht das Gefühl, dass es mein Geld ist. Ich meine, ohne ihn hätte ich diesen Auftritt ja nicht bekommen. Er tut es ja für mich. Es ist seine kostbare Zeit, in der er sich mit mir beschäftigt. Da habe ich das Gefühl, es steht mir gar nicht zu, noch etwas von ihm dafür zu verlangen. Axel sagt auch, das Geld jetzt, das ist ein Investment in deine Zukunft. Wenn du erstmal international spielst, bekommst du alles doppelt und dreifach wieder. Jetzt musst du vor allem spielen und gesehen werden.
Anna setzt fort zu erzählen, dass Axel Reutling ihr sehr viele, aber allenfalls mittelmäßige Engagements verschaffe. Selbst ihre Musikerfreunde hätten sie schon gewarnt, dass sie sich nicht verschleißen lassen solle. Auch in mir regt sich der Verdacht, dass Axel Reutling sie vor allem ausbeutet. Ich merke überhaupt, wie in mir eine Empörung über Axel Reutling entsteht. In Annas Schilderungen erscheint Axel Reutling geradezu wie eine Antifigur zur Therapie. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Begebenheit so ist, wie Anna sie schildert. Für unsere Therapie ist aber wichtig, in welcher Weise ich in das Geschehen involviert werde. In mir entsteht das Bedürfnis nach Abgrenzung, Zurückweisung und Ärger. In Anna scheint hingegen abgrenzende Wut gar nicht vorhanden. Als könne Anna ihre eigenen Gefühle gar nicht wahrnehmen, genauer gesagt, als dürfe sie diese nicht wahrnehmen. Vielleicht dies als eine erste Überlegung aus ihrer Biografie, weil sie diese Erfahrung verinnerlicht hat. Wenn ich mich auflehne, meinen Willen zeige, dann wird mein Gegenüber wütend oder schlimmer noch, kündigt mir die Beziehung auf, von der ich doch zugleich so abhängig bin. Also, es ist gefährlich, Gefühle wahrzunehmen, die einen Bruch in der Beziehung bedeuten könnten. Womit Axel Reutling ja auch eine Mutterfigur wäre, der Anna sich unterwerfen muss und ihren eigenen Willen, ihr wahres Selbst, ausschalten. Aus Angst, sonst ganz verworfen und abgewiesen zu sein. Vielleicht ist diese Erfahrung so tief in Anna eingesunken, dass sie kaum weiß, was ihre eigentlichen Gefühle sind. Doch gerade weil Anna in ihren Schilderungen hier eine Leerstelle lässt, landet die Empörung bei mir. Unbewusst schiebt mir Anna die Rolle zu, für sie ihre Interessen wahrzunehmen, ihr vorzuschlagen, wie sie sich Axel Reutling gegenüber verhalten kann. Womit mir Anna anbietet, meinerseits eine wichtige Funktion ihres Ichs zu übernehmen. Zugleich laufen ja gute Ratschläge, wie man an den warnenden Freunden sehen kann, ins Leere. Als würde ihr Gegenüber immerzu eine Elternfigur, die die Kontrolle übernimmt, sich dann aber an Anna die Zähne ausbeißt. Anna, auch jetzt vor meinem Konzert hat er mir noch einen Auftritt organisiert. Ich soll ein paar Tage vorher spielen, etwas, wohin ich auch einige Stunden mit der Regionalbahn fahren muss. Aber Axel meint, so sei das nun mal. Als Musiker lebe man auf den Bahnhöfen und Flughäfen dieser Welt. Er sagt, wenn du das wirklich willst, dann musst du das aushalten. Wer es nicht packt, der will es nicht wirklich. Anna sieht mich sehr bedrückt an. Auch ich fühle mich angesichts dessen, was Anna berichtet, bedrückt. Wieder kommt mir das Bild einer Gefängnisinsassin in den Sinn, die mir heimlich Hilfebotschaften zusteckt. Ich: Suchen Sie Hilfe, um sich von Axel Reutling zu lösen? Sind Sie deshalb gekommen? Ja, haucht Anna. Dann sagt sie aber mit Angst in der Stimme: Aber bitte unternehmen Sie nichts. Ich weiß, dass ich mich glücklich schätzen kann, dass er sich um mich kümmert. Wenn ich ihn verärgere, dann hat er alle Fäden in der Hand. Dann kann er dafür sorgen, dass ich nie wieder irgendwo spielen kann. Ich: Sie erleben ihn ziemlich mächtig. Anna: Er ist mächtig. In der Musikwelt kennt jeder jeden und Axel Reutling weiß, wie man jemanden auslöschen kann. Also die Karriere. Er übt viel Druck aus, aber weil er weiß, wie sehr ich es mir wünsche, er will wirklich nur das Beste für mich. Ich bin total dankbar, dass er mich aufgenommen hat. Ich sage zu Anna, im Versuch, eine Deutung zu formulieren, mir fällt auf, dass sie zwei Dinge sagen, die zumindest für mich nicht wirklich zusammenpassen. Einerseits, wie glücklich und dankbar sie sind, dass Axel Reutling sich um ihre Angelegenheiten kümmert. Andererseits, dass er sie schlecht behandelt, womöglich sogar ausbeutet. Wie passt das denn für sie zusammen? Doch Anna kann mir darauf keine wirkliche Antwort geben. Wiederholt nur, was sie zuvor gesagt hat. Ich: Vielleicht gibt es zwei Seiten in ihnen, eine, die unbedingt bei ihm sein will, und eine andere, die sich vor ihm fürchtet. Vielleicht ist das ein Muster, das sie an sich kennen? Anna nickt, bejaht, aber ich bin mir nicht sicher, wie sie meine Worte hört. Für mich scheint sie eher erleichtert, hört es so, als würde ich ihr zugestehen, an Axel Reutling festzuhalten, eine Seite will bei ihm sein. Aber sich von ihm zu lösen, überhaupt zu sehen, wie sehr er ihr schadet, das scheint für Anna überfordernd, im Augenblick außerhalb des Denkbaren zu sein. Meine Versuche, ihr zu spiegeln, wie ich ihre Schilderungen und ihre Beziehung zu Axel Reutling erlebe, verlaufen sich in ein Labyrinth. Anna stimmt mir stets zu, dass bestimmte Handlungen von Axel Reutling für sie nicht gut sind, wobei ich nie weiß, ob sie das wirklich so erlebt. Stimmt sie mir nur zu, weil sie das Gefühl hat, ich wäre gegen Axel Reutling und sie muss sich meiner Sicht nun anpassen, zumindest so lange, wie sie im Therapieraum ist. Während jenseits des Therapieraums eine ganz andere Anna handelt? In der Übertragung wie eine Mutter, deren Ratschläge und Mahnungen sie sich oberflächlich unterwirft, aber sofort zum Zündeln greift, sobald die Mutter aus dem Raum ist. Dann wieder weiß ich nicht, ob Anna überhaupt irgendetwas von dem aufnimmt, was ich sage. Unser Gespräch über Axel Reutling öffnet eine Tür. Die darauffolgenden Stunden, eigentlich einen wesentlichen Teil der folgenden Therapiephase, verbringt Anna damit, eine katastrophale Begebenheit nach der anderen in die Stunden zu bringen. Ich habe das Gefühl, kaum Einfluss darauf nehmen zu können. komme in eine Rolle, in der ich zur ohnmächtigen Zuhörerin gemacht werde, während Anna sich zerstört. Ist das ein Teil der unbewussten Dynamik, die Selbstdestruktion als eine Weise, die Kontrolle zu gewinnen? Du kannst nichts tun, du musst zusehen, wie ich mich zugrunde richte. Sozusagen als eine Weise, eigene Ohnmachtsgefühle umzuwenden? Fast suchtartig scheint Anna an Axel Reutling zu hängen. Wie nun für mich sichtbar wird, scheint er beinahe den ganzen Raum ihres Denkens besetzt zu halten. Tatsächlich übt Axel Reutling auch äußerlich eine massive Kontrolle über Anna aus. Sie schicke ihm jeden Tag ihre Ergebnisse ihrer Tracking-App, mit der sie ihr Essverhalten und Sportprogramm dokumentiert, sowie natürlich ihre Übungszeiten. Wenn sie sich in seiner Gegenwart, etwa beim Mittagessen, ihren Teller vermeintlich zu voll macht, kommentiert er das abwertend, auch in der Öffentlichkeit. Aber ebenso, wenn sie in seinen Augen zu wenig ist. Auf meine Frage, was und wie viel sie denn selbst essen möchte, antwortet Anna: Ich weiß es nicht. Ich habe kein Gefühl für das richtige Maß. Es gestaltet sich schwierig, Anna eine Vorstellung von einem reifen Ich, das Entscheidungen für sich selbst trifft, zu vermitteln. Anna teilt mir in ihren Worten mit, dass sie nicht über so ein reifes Ich verfügt und daher den grenzüberschreitenden Anweisungen nichts entgegenzusetzen hat. Axel Reutling scheint Anna auszubeuten. Zugleich scheint er Anna aber auch zum Regulieren eigener emotionaler Krisen heranzuziehen, scheint dann auch von ihr ganz abhängig zu sein. So ruft er sie etwa mitten in der Nacht an, selbst wenn er weiß, dass sie am nächsten Tag einen wichtigen Termin hat, gibt sich über mehrere Stunden seiner eigenen Verzweiflung oder Zorn hin, die mal mit anderen Menschen, mal mit Anna selbst zu tun haben. Ich erschrecke, als Anna mir wie beiläufig das Alter von Axel Reutling mitteilt, Mitte 50, also 30 Jahre älter als Anna. Ich fühle mich von all diesen Schilderungen in den Stunden geradezu überflutet, finde keinen festen Boden der Vernunft, von dem aus ich mich mit Anna über die Destruktivität ihrer Beziehung verständigen kann. Dies auch, weil es Anna sehr schlecht geht, sie vielleicht die Wahrheit über die Beziehung und Axel Reutling kaum ertragen könnte. Anna fürchtet sich vor den Begegnungen mit Axel Reutling, weil sie den restlichen Tag wie obsessiv über diese grübeln muss, sich emotional nicht lösen kann. Seine Worte und Handlungen scheinen in ihren Kopf ungehindert eindringen zu können. Ich spiegele Anna. Es wird für mich sehr fühlbar, wie schlecht sie sich nach jedem Gespräch mit Axel Reutling fühlen, vor allem, dass sie massive Schuldgefühle bekommen. Anna kann das für einen Moment vielleicht sehen, aber den nächsten nächtlichen Anruf muss sie dann doch wieder annehmen. Tatsächlich martert sich Anna geradezu mit Schuldgefühlen, dass sie schlecht und unfähig sei, noch zu den einfachsten täglichen Verrichtungen. In Annas Welt gilt, das Schuldgefühl kann nur erträglich werden, wenn sie eine entsprechende Strafe dafür findet. Deshalb fühlt sie sich in einer gewissen Weise entlastet, wenn Axel Reutling besonders grob mit ihr umspringt. Wenn sie im Außen keine Strafen findet, erschafft sie sich solche im Innen für sich selbst. Etwa indem sie sich wütend und selbstbestrafend in den Sehnenschmerz hineinspielt oder tagelang nichts isst, um sich mit einem Hungergefühl zu quälen. Dann wieder stopft sie sich so voll, dass sie reißende Magenschmerzen bekommt. Zunächst aus einer hungrigen Gier, dann weiter essend, wie um den gierigen Magen zu bestrafen, ihn an dem, was er so sehr haben will, ersticken zu lassen. Wenn sich das Schuldgefühl und alles Negative in ihr ausbreite, entstehe ein rasender Selbsthass und Scham. Dann könne sie, so Anna, kaum eine Sekunde aushalten, dass ich ich bin. Dann könne Anna auch nicht spielen, was sie in einen beinahe unerträglichen Zustand stürzt. Anna, wenn ich nicht spiele, dann ist da gar nichts, dann ist alles leer. Ich, deshalb müssen sie weiterspielen, selbst wenn es eigentlich nicht mehr geht. Wenn Anna nicht spielen kann, was auch wegen der Schmerzen nun häufiger geschieht, fantasiert Anna, den Herd in ihrer Küche aufzudrehen und es geschehen zu lassen. Anna geht es mitunter so schlecht, dass ich ihr einen Klinikaufenthalt nahelege. Aber das will Anna um keinen Preis. Nicht vor dem Konzert, das geht auf gar keinen Fall. Mir bleibt wenig anderes, als das Konzert abzuwarten. Zumindest treffen wir eine Vereinbarung bezüglich ihrer suizidalen Gedanken. Sie verspricht, sich bei mir oder in der Klinik zu melden, wenn es zu schlimm wird. Ich selbst habe zunehmend Zweifel, ob Anna das Konzert überhaupt spielen kann. Die ersten beiden Monate unserer Therapie vergehen. Das Konzert ist nur noch wenige Wochen entfernt. In der Behandlung ist so viel Krise, dass es mir schwerfällt, in einen verstehenden Kontakt zu kommen. In der Stunde geht es oftmals konkret darum, wie sie sich stabilisieren oder von einem unaushaltbaren Schuldgefühl entlasten kann. Wir löschen immerzu Brände. Dennoch ist es für mich wichtig zu verstehen, was mit Anna geschieht, warum sie sich verhält, wie sie sich verhält. Was ist das für eine Beziehung mit Axel Reutling? Und warum kann Anna sich so wenig von ihm distanzieren? Was bindet sie geradezu suchtartig an ihn, wenn sie meine Hilfsangebote kaum annehmen kann? Psychoanalytisch betrachtet ist es wenig hilfreich, sich in eine moralisch wertende Position zu begeben, so sehr ich innerlich empört über Axel Reutling bin. Wichtig ist zu verstehen, welche unbewusste Bedeutung Axel Reutling für Anna hat und woher seine Macht über sie rührt. Nur so kann ich ihr helfen, einen eigenen Willen zu entwickeln, dass sie selbst zunächst überhaupt nur wahrnehmen kann, was sie selbst möchte. Das Deutungsschema, allein Annas unersättlicher Ehrgeiz nach einer Musikkarriere wäre es, der sie an unerträgliche Bedingungen festhalten lässt, würde zu kurz greifen. Ohne Zweifel ist bei ihr eine narzisstische Triebkraft am Werk, hat ihre Beziehung zu Axel Reutling auch den Charakter eines Teufelspakts. Das junge Blut gegen die Karriere. Aber die Dynamik scheint mir komplexer. Axel Reutling und Anna gehen nicht nur einen Tauschhandel ein, sondern eine tiefe und perverse Verstrickung, in der er Funktionen ihres Ichs übernimmt, die sie selbst nicht leisten, aber eben auch nicht entwickeln kann, weil diese Stelle bereits besetzt ist. Er bietet ihr nicht Hilfe an, sich selbst zu entwickeln, das wäre ein wirklicher Förderer, sondern die Übernahme der Kontrolle über sie, womit er seine Interessen in ihr Leben implantiert. Gewissermaßen nach der narzisstischen Logik aus Axel Reutlings Perspektive, wenn du ein Teil meines Selbst bist, dann stehen mir auch deine Gagen zu. Anna ist die Hand, die spielt, er der Kopf, der lenkt. Anna spürt, dass sie von einem fremden Willen bestimmt wird, was in ihr vielleicht ja auch die Quelle vergrabener Hassgefühle und stummen Widerstands ist. Zugleich ist sie dankbar, dass ihr jemand sein Ich leiht, sie von jedem Zustand unerträglicher Leere entlastet. Noch viel schlimmere Zustände als jenes Grübeln und Besetztsein entstehen nämlich, wie ich noch sehen werde, wenn Axel Reutling sich Anna entzieht. Das Verführerische aus therapeutischer Perspektive wäre, Annas gewissermaßen bösartiges Hilfs-Ich durch ein therapeutisch gutartiges ersetzen zu wollen, ihr statt ausbeuterischen hilfreiche Anweisungen zu geben. Also statt Axel Reutling die Therapeutin zu setzen. Ich gerate mit Anna tatsächlich auch immer wieder in solche Situationen, merke, dass ich sie beeinflussen und lenken möchte. So etwa fallen mir immer wieder Formulierungsvorschläge ein, was sie sagen könnte, um sich besser abzugrenzen. Werde ich aber tatsächlich wirklich einmal konkret und gebe Anna in dieser Hinsicht einen Rat, entfaltet das wenig Wirkung. Vor allem wird dadurch aber das Entscheidende geradewegs aus unserem therapeutischen Gespräch ausgeschlossen. Es ist, als ob wir all das Zerstörerische und Katastrophale mit guten Ratschlägen nur zur Seite schieben, damit sie sich nach der Stunde nur umso ungehemmter entfalten können. Ich habe zuletzt das Gefühl, von Axel Reutlings Destruktivität geht auch etwas untergründig Anziehendes für Anna aus. Sie bleibt nicht bei ihm, obwohl er sie schlecht behandelt, sondern weil er sie schlecht behandelt. Wobei das eben nicht ihre freie Entscheidung, sondern ihre innere Tragödie ist, der unbegriffene Zwang, dem sie in ihrem Inneren unterliegt. Die Asymmetrie von Macht scheint mir ein wesentlicher Faktor, der den missbräuchlichen Charakter dieser Beziehung fördert. Axel Reutling ist deutlich älter und einflussreich. Anna ist eine junge Musikerin, die von Förderern abhängig ist. Anna spürt vielleicht, dass der Durchbruch ausbleibt, ihr vielleicht auch die Kräfte fehlen. Womit aber ihre psychische Struktur, die um die Musikkarriere herum aufgebaut ist, ins Wanken gerät. Die Geige ist ihr ein und alles, dahinter ist das Nichts. In dieser Phase ist Axel Reutling in ihr Leben getreten und hat ihr das versprochen, was sie am dringlichsten ersehnt, aus ihrer inneren Not befreit. Du kannst deinen Traum von der Karriere weiter aufrechterhalten. Ich glaube an dein Spiel. Du musst nur auf mich hören. Unbewusst bietet sich Axel Reutling damit als allmächtige Elternfigur an, die das Gewünschte wirklich machen kann, wenn man nur ihrem Willen folgt. Eine Übertragungsfigur, die in Anna vermutlich biografisch angelegt ist. Anna ist Axel Reutling somit auch psychisch ausgeliefert. Ein verantwortungsvoller Förderer hätte in der Situation vielleicht ein Gespür dafür, in welch exponierter Situation Anna ist. Natürlich ist es wichtig, dass jemand an Anna glaubt und Hoffnung für ihre Karriere hat. Genauso wäre es die Rolle von einem echten Mentor, Anna auch immer wieder auf eine wohlwollende Weise mit der Realität in Kontakt zu bringen. Sie nicht in eine narzisstische Blase zu locken, sondern ihr zu helfen, dass sie sich in der Wirklichkeit zurechtfindet. Doch genau das tut Axel Reutling nicht. Axel Reutlings Raum ist abermals kein Denkraum oder ein Raum, in dem sich Anna entwickeln kann, sondern, diese Metapher wird in unserer Therapie noch eine Rolle spielen, ein Lebkuchenhaus, in das sie hineingelockt wird, um dann von einem anderen verwertet zu werden. In der Musikwelt, wie sie Anna bewohnt, scheint es wenig Schützendes zu geben. Es herrscht offener Konkurrenzkampf, Survival of the Fittest, in den die meisten Parteien, hoffend oder profitierend, verstrickt sind. Dritte Instanzen, die regelnd und auf einen ethischen Umgang achtend eingreifen könnten, scheint es kaum zu geben. Es ist ein Spiel ohne Schiedsrichter. Und wehe den Besiegten. Für Annas Situation gilt, niemand bringt das Schützende hinein. Auch Anna selbst kann dieses Schützende in sich nicht finden, weil sie das nie erlebt hat. Deshalb kann sie die warnenden Stimmen ihrer Freunde auch nicht aufnehmen, die durchaus existieren, und sie von Axel Reutling abzubringen versuchen. In Anna gibt es keine Instanz, die ihr innerlich sagen kann, so etwas mache ich nicht mit oder ich muss mir Hilfe suchen. Ausgenommen der Tatsache, dass sie überhaupt eine Therapie aufgesucht hat und regelmäßig zu den Stunden kommt. Sie lebt in einer Welt, in der eine dritte Instanz, ein Jenseits dessen, so gut wie nicht denkbar ist. Meine Fantasie, wie ein Kind, das einer traumatischen Welt ausgeliefert ist und es noch kein Bewusstsein und auch keine Möglichkeit hat, die Täter zu fliehen, Dritte um Hilfe zu bitten. So bleibt nur einen Weg zu finden, mit den Tätern zu leben. Jede traumatische Welt ist totalitär, kennt im inneren Erleben kein Außerhalb. Doch was hält Anna in dieser Welt fest? Und gibt es für sie einen Weg ins Freie? Dafür ist es wichtig, noch mehr von Annas Geschichte zu verstehen.